Heute zu Gast der Galerist Johann König.
Und dann war es eben so, ich hatte wieder Geld und ich hatte aber vor allem das absolut Wichtigste gelernt. Und die wichtigste Erkenntnis war, dass ich die Sachen machen muss, die ich selber gut finde. Und auch wenn die total abwegig sind, es ist natürlich überhaupt, das weiß jeder Verkäufer, dass er das Produkt am besten verkaufen kann, was er richtig gut findet. Und danach habe ich nur noch Sachen gemacht, die ich richtig gut finde.
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Kurzer Hinweis auf Klarneo, C-L-A-N-E-O. Wer uns häufiger hört, weiß längst Bescheid. Eine eher die Performance-Marketing, Content-Marketing-Agentur aus Berlin. Wir kennen die Kollegen seit der ganzen Zeit, schätzen sie sehr. Genauso schätzen sie viele namhafte Referenzkunden, HelloFresh, Steigenberger Hotels, Tennis Point, Fissmann, all das sind Firmen, mit denen Klarneo arbeiten darf. Außerdem habt ihr jetzt die Chance, Klarneo kennenzulernen und eine kostenlose Erstberatung zu bekommen, und zwar auf der Dimexco demnächst in Köln. Die ist ja am 11. und 12. September. Wenn ihr da vorbeigeht, gibt es die Erstberatung. Außerdem gibt es dort die Chance, einen 10% Rabatt auf das erste gemeinsame Projekt zu bekommen. Am besten, ihr macht jetzt einen Termin aus und schreibt eine Mail an omr@klarneo.de. Heute kein großes Intro, sondern direkt rein zum Podcast. Der ist ja lang genug, ist es aber auf jeden Fall wert, durchgehört zu werden, das schon mal vorab. Vielleicht ganz kurz zum Podcast selber. Ich habe den Johann König kennengelernt über eine Intro eines befreundeten Unternehmers von Jan von De Facto, und den wir beide kennen. Und dann gab es auf einmal eine ganze Reihe von Gleichzeitigkeiten quasi. Johann guckt sich gerade verschiedene unternehmerische Sachen an. Wir haben uns da irgendwie gemeinsame Themen und sofort gut verstanden. Und es hat sich so eine Art, früher hätte man gesagt, Brieffreundschaft entsponnen. Die ist jetzt heutzutage irgendwie eher so eine Digitalfreundschaft. Und wir haben uns dann aber getroffen bei ihm in Berlin in so einer alten Kirche, die heute seine Galerie ist. Gibt es eine lange Geschichte zu. Ohnehin ist Johann eine sehr ungewöhnliche, sagen wir, Figur, ein ungewöhnlicher Typ. Vom ganzen Lebensentwurf her werdet ihr gleich viel zu hören. Ich glaube, wichtig zu verstehen ist, er ist bis heute sehbehindert, nicht mehr ganz so schlimm wie früher. Aber das ist ja in der Kunstwelt, sagen wir mal, sehr ungewöhnlich, dass jemand, der wenig sehen kann, Galerist ist. Hat darüber auch ein Buch gemacht, Der blinde Galerist. Das Buch hatte ich tatsächlich innerhalb von 2 Tagen am Wochenende vor unserem Treffen durchgelesen gehabt. Und das zeigt, glaube ich, schon, das ist wirklich lesenswert und wirklich eine Geschichte, wenn man sich so auch für Marketing interessiert, die nicht so alltäglich ist, wo man sich einiges rausziehen kann. Der Johann selber ist auch, glaube ich, das würde er so auch sagen, ein großer Vermarktungskünstler. Muss man ja auch sein als Galerist. Darüber gibt es natürlich in der Kunstwelt, was ich so mitbekomme, auch kritische Stimmen. Aber er ist da ziemlich entspannt. Und umso spannender ist es, glaube ich, mal so reinzuhören, wie verkauft man, wie handelt man heute Kunst, wie macht man sich da einen Namen, wie baut man sich eine Brand auf als Galerist. Und auf geht's. Wir sind wieder der großen Kunst auf der Spur nach der Folge zuletzt mit Paul Schrader. Jetzt der nächste große Kunsttermin, und zwar sitze ich hier sehr, vielen Dank für die Einladung schon mal vorab, in der Privatwohnung von Johann König am Rande seiner Galerie St. Agnes hier in Berlin. Moin Johann.
Hallo.
Johann ist irgendwie sozusagen, zumindest nach meinem schon vorherigen Wissensstand, einer der ganz großen Adressen im deutschen Kunstmarkt. Er ist Galerist, er ist Sohn eines großen Kunstprofessors, Leiter verschiedenster Museen.
Ist also quasi nicht wie ich aus dem Handel oder Unternehmer.
Aber es ist trotzdem so
eine
Brand, einen Namen, der schon seit Generationen da ist.
Und mein Onkel auch, der hat eine große, der ist eben noch mehr Unternehmer, der hat ein Verlagshaus und eine Buchhandelskette. Buchhandlung Walter König kennt man, glaube ich, aus allen großen deutschen Museen und auch international in England, in London ist er in den großen Museen und betreibt Buchhandlung.
Und wo wir gerade drüber sprechen, dein Bruder ist auch Galerist in New York allerdings.
Richtig, richtig. Der hat eine Galerie in New York und hat sich jetzt aber noch stärker aufs Handeln verlegt und kauft und verkauft Kunst.
Aber das ist komplett separat. Also dein Unternehmen hat nichts mit dem von deinem Bruder. Ihr habt jetzt keine König Incorporated gemeinsame Deutschland und USA aufgeteilt oder so.
Nee, wir machen hin und wieder Sachen zusammen. Also das war Sachen zusammen kaufen oder gemeinsam Sammler beraten. Und jetzt machen wir in Miami beziehungsweise in Palm Beach eine Ausstellung zusammen mit Jeppe Hein. Da hat er so einen Raum. Aber wir sind keine in Einzelprojekten Geschäftspartner, aber wir haben keinen, im Unternehmen sind wir total separat.
Und dein eigener Werdegang, ich habe dein Buch gelesen, deswegen bin ich schon ganz gut vorbereitet, aber für die Hörer einmal, du hast angefangen, oder ein dich prägendes Merkmal ist auch, du bist irgendwie seit deiner Kindheit, sagen wir mal, nur eingeschränkt sehfähig.
Genau.
Und das ist jetzt ja für einen Galeristen ziemlich ungewöhnlich und generell im Leben nicht so ganz so optimal.
Genau, genau. Ich hatte einen Unfall, als ich 12 war und ich habe mit Sprengstoff gespielt, also mit so Knallkorken. Und die sind mir in der Hand explodiert und haben meine Augen verletzt. Und da war ich lange im Krankenhaus und bin dann in der Blindenschule gekommen, also in ein Internat für Sehbehinderte und Blinde. Und bin dann dort über den Schulunterricht, über den Kunstlehrer wieder nochmal auf eine eigene Art zur Kunst gekommen. Also das Interessante war quasi, dass ich als Teenager tierisch genervt war von Kunst, die einen großen, natürlich den dominierenden Alltag, also den Alltag irgendwie dominiert hat, und bin dann in der Schule, also das Interessante an der Schule war, dass wir eben immer zu Sachen genötigt wurden, die man eigentlich jetzt nicht unbedingt als Sehbehinderter oder Blinder macht, also voltigieren, auf dem Pferd stehen oder rudern, Abfahrtski und eben sich auch mit Kunst auseinandersetzen. Also weil die Mission der Schule war so, Herausforderungen suchen, die irgendwie besonders schwer sind oder so. Und das hat auch gut funktioniert, weil darüber habe ich das dann eben nochmal selber kennengelernt. Und man traut sich halt dann auch Sachen, die man sich sonst nicht trauen würde oder so. Und es war dann, dass ich eben aufgrund der ich habe gemerkt, welche Bedeutung die Kunst quasi auch für unsere Gesellschaft hat. Und wollte dann unbedingt mit Kunst arbeiten, habe dann überlegt, ob ich selber Künstler werde, habe das nicht so richtig in mir gefühlt oder habe mich auch nicht so richtig getraut, das zu machen, weil das war mir dann auch zu heikel mit so einem Vater auch. Und habe aber gemerkt, ich will unbedingt mit Künstlern arbeiten. Es war auch so, dass die Städelschule war eben eine Stunde weg. Marburg ist eine Stunde außerhalb von Frankfurt. Marburg, das ist da, wo die Blindenschule ist. Und mein Vater ging dann nach Köln ans Museum Ludwig. Und ich hatte so Beziehungen zu Studenten an der Städelschule. Und die haben auch die besten Partys gefeiert. Und das war irgendwie eine sehr offene so Gesellschaft. Und dadurch, dass der weg war, konnte ich noch intensiver irgendwie da diese Beziehung pflegen, die ich zu den Studenten hatte. Und habe dann gemerkt, okay, ich will unbedingt in diesem Bereich arbeiten. Und was kann ich machen? Und trotz meiner schlechten Sehbedingungen und das, was man eben, ich konnte nicht als Kurator arbeiten, weil da brauchst du jemanden, der dich fragt, Kurator zu sein. Ich konnte auch nicht wollte nicht Künstler sein. Und das Einzige, was ich machen konnte, ist selber einen Raum aufmachen und Kunst verkaufen. Also ich wollte mit Künstlern Ausstellungen machen und um das machen zu können, musste ich irgendwie Geld haben. Und das ist dann eben eine Galerie, auch wenn ich eigentlich Galerie den Namen vermieden habe. Ich habe das Johann König Berlin dann genannt.
Das war so um die 2000er.
Genau, das war 2002. Das war so, ich hatte interessanterweise ein bisschen Geld verdient mit dem Neuen Markt. Ich hatte irgendwie das Erbe meiner Oma in so einen Neuen Marktfonds gesteckt. Also nichts Besonderes, einfach nur so ein Angebot der Commerzbank, glaube ich, war das damals. Und hatte damit aber immerhin, weiß ich, 6.000 Euro oder so verdient. Und hatte eben ein bisschen Kapital, hat mir dann noch was von meinem Onkel geliehen, der Unternehmer ist. Und habe dann ziemlich leichtsinnig die Galerie eröffnet. Interessanterweise mit Unterstützung vom Staat, weil ich eben aufgrund meiner Schwerbehinderung das Amt für Soziales, also beziehungsweise das Integrationsamt in Berlin, wenn man die davon, also es gibt Eingliederungshilfen für Behinderte, die bekommen jemanden, der sie am Arbeitsplatz unterstützt, damit sie quasi dem Beruf nachgehen können. Und wenn man das schafft, das Amt davon zu überzeugen, dass das dass das Aussicht auf Erfolg hat, dann fördern die auch Selbstständige. Das hatte ich irgendwie mitbekommen, dass es das für Masseure gab und für Masseure und für, ja, das war irgendwie ein Masseur, der das gemacht hat, weil der hat dann jemand, der hilft ihm quasi, also massieren tut er selbst, ne? Also die den Berufskern muss dann der Behinderte selber ausüben, aber der hat dann jemand, der ihm hilft, quasi Korrespondenz zu machen und solche Sachen. Und da habe ich die von überzeugen können und konnte deshalb quasi, hatte ich sofort eine Assistentin, die mir hilft. Und das ist eben eine Einzigartigkeit, die hat man natürlich sonst, wenn man irgendwas aufzieht, in der Regel nicht, weil da lebt man von der Hand in den Mund.
Aber trotzdem war es am Anfang hart. Also die ersten,
es war mega hart.
Also es war mega hart. So Geschichten, wo du sagst, nach der ersten Ausstellungseröffnung bei dir saßt du dann nächsten Tag weinend in deiner Galerie, weil du dachtest, okay, ich verdiene auch kein Geld, niemand hat was gekauft, das kann alles nicht funktionieren, was ich hier mache, jetzt bin ich auch noch verschuldet, habe mich gegen Studium und alles entschieden, auch, glaube auch, weil du im Studieren hättest viel lesen müssen, das nicht wolltest oder nicht konntest.
Studieren hätte ich schon gekonnt, aber Kunstgeschichte zu studieren war irgendwie außerordentlich schwierig, weil die Kunstgeschichte hört quasi, damals war das zumindest in Marburg so, die hört dann bei Marcel Duchamp auf. Das ist ein ganz wichtiger Künstler, der vor 100 Jahren, das kennen glaube ich viele, das Urinal ins Museum gestellt hat und gesagt hat, das ist jetzt eine Skulptur und ein Kunstwerk. Und damit quasi den Kunstbegriff nachhaltig verändert hat. Und das ist der Bereich, der mich interessiert hat. Und in der Kunstgeschichte geht es eben vor allem um der Masse Bildbetrachtung und es ist quasi endet beim Impressionismus und eben bei Duchamp und so und Mittelalter und so kommt auch alles vor, das hat mich alles gar nicht interessiert und deshalb war das für mich irgendwie keine Option, sondern ich habe noch vor dem Abitur auch so ein bisschen aus, glaube ich, so einer Panik, weil meine Eltern waren auch so drauf, dass die jetzt nicht mir so Erfolgsdruck gemacht haben. Auch ich glaube, weil das so sind die sowieso nicht drauf und es war eben auch so, dass nach dem Unfall ich habe das Abitur irgendwie so mit Ach und Krach, auch aber auch aus Desinteresse dann geschafft. Aber die waren jetzt eh nicht so drauf, so Junge, was machst du denn jetzt?
Aber deine Eltern waren jetzt auch, um das einmal klarzustellen, jetzt auch trotz des berühmten Namens in der Szene jetzt auch keine extrem wohlhabenden Leute in dem Sinn, dass man sagt, okay, du bist jetzt ja, sagen wir mal, der Sohn eines Multimillionärs.
Vielleicht nein, überhaupt nicht, nee, gar nicht.
Also
mein Vater ist, das war schon alles immer wunderbar. Ich würde sogar sagen, so gehobene Mittelklasse oder Mittelklasse einfach. Der ist Universitätsprofessor, dann Universität quasi an der Hochschule. Mhm. An Kunsthochschulen kann man zum Professor berufen werden, ohne, daher wahrscheinlich dieser Begriff Kunstprofessor, ohne akademische Ausbildung. Und er hat eben wahnsinnig viel erreicht und hat auch irgendwie paar Ehrendoktortitel und so weiter. Wobei das jetzt nicht das,
worauf... Okay, aber das heißt, du hast eigentlich self-made-mäßig, und darauf wollen wir ja so ein bisschen zu sprechen kommen, du hast aus dem Nichts dann gesagt, okay, ich habe zwar die Kontakte, ich habe den Namen, also die Brand, da kannst du nichts gegen tun, und habe das Wissen und diese Kindheit und dieses Netzwerk schon sozusagen mit in die Wiege gelegt bekommen, und dann hast du aus dem Nichts angefangen, selber eine eigene Galerie zu bauen.
Oh, das würde ich so, aus dem Nichts würde ich sagen, kann man, das ist ein bisschen, also ich bin schon wahnsinnig privilegiert groß geworden. Und ich hatte ja auch den Onkel, der mir das Geld geliehen hat. Und also der hat mir 20.000 Euro damals geliehen. Ich glaube...
Aber es hätte nicht klappen müssen. Es war jetzt nicht so,
dass... Nein, überhaupt nicht. Es war überhaupt nicht... Es ist eigentlich eher wirklich ein Wunder, dass es geklappt hat. Auch jetzt trotz, mit oder ohne Sehbehinderung, ist es erstaunlich, dass es überhaupt geklappt hat. Weil ich habe ja gesehen, wie viele meiner Wegbegleiter... wie viele von denen aufgegeben haben. Und
wie kriegt man denn sowas groß? Ich habe mitverfolgt, du hast die erste Anzeige geschaltet für deine erste Ausstellung in der damals Zeitschrift, ich glaube, die hieß Texte zur Kunst.
Genau.
Das lesen halt dann, ne, Profis oder, sagen wir mal, sehr Interessierte. Dann schaltest du eine Anzeige, dann kommen Leute in deine Galerie und kaufen idealerweise für damals, was hat die Kunst gekostet, die du damals ausgestellt hast?
Ja, das Interessante war, die Anzeige war ja nur, die war quasi imagebildend, wenn man so das jetzt mal nennen will, und sie hatte gar kein Kunstwerk ausgestellt, sondern nur den Namen der Galerie und den verschwommen. Mhm. Also am Anfang habe ich versucht, diese Sehbehinderung klein zu halten. Weil ich ja auch dachte, ja, wer jemand, der schlecht sieht, wie soll denn der jetzt sagen, was gute Kunst ist und was nicht, ne? Und das war aber dann irgendwie nicht machbar, weil das irgendwie zu, mein Sehen ist wieder schlechter geworden. Ich konnte eben dann über Operationen dann immer mal wieder besser sehen. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, dann Flucht nach vorn und habe eine Anzeige geschaltet mit meinem Logo, aber total verschwommen.
Okay.
Und das war auch irgendwie gut, weil dadurch war das Eis so ein bisschen gebrochen und die Leute waren es war irgendwie ein leichterer Umgang dann. Es war so, dass ich in den ersten Ausstellungen immer meinem Vater folgend oder beziehungsweise auch dem gesunden Menschenverstand und dem Rat meiner Onkels Vater Sachen ausgestellt habe, die nicht so groß sind, nicht so teuer sind, keine Produktionskosten hatten, aber eben auch nicht so herausgestochen sind. Und das hat nicht wirklich weitergeführt. Und dann war es, ich hatte eben einen kleinen Galerieraum mit 50 Quadratmeter, einer heutigen sehr guten Lage. Damals war das noch ziemlich
in Mitte,
am gegenüber der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz. Damals war das noch ziemlich Aufbruchsstimmung, ja, auch wenn das 2002 war, war Berlin noch im, also jetzt ist es Prime-Lage. Damals war das eben, das gibt's aber per se für Galerien ja eh nicht, weil du hast eigentlich überhaupt keine Laufkundschaft. Ne? Es ist natürlich nicht verkehrt, in der Nachbarschaft zu sein, wo andere Galerien sind. Damals war das auch noch nicht so stark wie heute. Also damals sind vielleicht Leute noch mehr in Galerien gegangen als heute. Aber das war...
Also die Lage war nicht ganz entscheidend, sagst du?
Genau, die Lage war nicht unwichtig, aber die war nicht das Entscheidende.
Und dann, aber du hast damals ja in dieser Galerie sozusagen, oder das war, glaube ich, der Punkt, wo du meinst, du musstest krassere Sachen machen, du musstest irgendwie herausstechen mit den Ausstellungen, also so kleinere Sachen ohne Produktionskosten, das war es irgendwie nicht. Und auch da war dann so meine Wahrnehmung, wenn ich deinen Werdegang verfolge, du hast dann so Sachen gemacht, wie irgendwie eine Kugel entwickeln lassen von einem Künstler, die mehr oder weniger diesen Raum zerstört, die da so rumfährt durch den Raum. Und war das so der Art Durchbruch?
Ja, das war der Durchbruch. Und das Verrückte war aber, dass ich eben so naiv war, dass ich angefangen habe und wirklich dachte, ich mache mit meiner ersten Ausstellung, ich verkaufe die komplett aus. Und hatte quasi ja schon so eine grobe, ich war auf einem Wirtschaftsabitur, ich habe Wirtschaftsabitur gemacht, war aber eher dadurch motiviert, dass ich dadurch Französisch auch noch losgeworden bin. Also ich hatte sozusagen erst Latein, das ging nicht so gut, dann bin ich ins Französische gewechselt und wenn man dann in den Wirtschaftszweig wechselte, dann war man Latein und Französisch los, weil eben Rechnungswesen und so weiter dazu kam. Und somit hatte ich eine so eine grobe Grundstudium der Betriebswirtschaft hinter mir und hatte dann schon auch, ich musste ja auch das Amt überzeugen, dass sie mir diese Arbeitsassistenz finanzieren, hatte ich einen Businessplan, habe mich auch um so einen Gründerkredit bei der Deutschen Bank bemüht, habe ich aber nicht bekommen und andere Kredite habe ich, lauter Gründerkredite, da konnte man damals sich auf so Gründerkredite bewerben mit 100.000 Euro, das habe ich alles nicht gekriegt, weil die alle gesagt haben, das sehen sie nicht, dass das ein Geschäftsmodell ist, war ich dann auch irgendwann froh, die Bank wechseln zu können und sagen können, hier, erinnert ihr euch eigentlich noch? Und jetzt fragt ihr mich immer, warum ich meine Kreditlinie nicht in Anspruch nehme. Und ich dachte aber tatsächlich mit der ersten Ausstellung, da kommt Geld rein und hatte mit diesem Geld geplant und dann hat sich nichts verkauft. Zweite Ausstellung wieder nichts verkauft. Dritte wieder nichts verkauft und eigentlich war Schluss. Und der Jeppe Hein, der war sozusagen sehr wichtig für mich, weil er auch von Anfang an daran geglaubt hat, dass ich das machen kann. Der hatte zu mir gesagt, du, wenn du das machst, ich mache mit bei dir. Ich bin dein Künstler. Und der hatte diese Idee von dieser Kugel, dass du quasi, wenn du in den Ausstellungsraum reinkommst, findest du eine Metallkugel vor, 70 cm Durchmesser aus Stahl. Und da ist ein Sensor am Eingang. Und wenn du reinkommst, fängt diese Kugel an, sich zu bewegen und wird immer schneller und zerstört den Raum und rollt rum. Du glaubst eigentlich, die hat was mit dir, also die hat auch was mit dir zu tun, weil du sie ausgelöst hast, aber du bildest dir eigentlich ein, dass die auf dich reagiert und auch die hinterher rollt und so. Und dann zerstört die den Raum, knallt gegen die Ecken und ruiniert quasi die Galerie. Und ich dachte so ein bisschen, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe die in Auftrag gegeben, ohne dass ich das Geld hatte, das zu bezahlen. Zumindest wusste ich noch nicht, wie ich es bezahlen soll. Also die kostete 7.000 Euro. Und dann ging das los und die Ausstellung war ein Mega-Hit. Ich hatte wahnsinnig, also die Eröffnung allein war schon sozusagen, zeigte, die Leute waren begeistert. Und dann kam eben erst der ein schwedischer Sammler, der es gekauft hat. Dann kam der Thomas Olbricht. Das ist ein sehr großer Sammler, der hier auch ein eigenes Museum quasi betreut.
Glaube, der Wellererbe oder so.
Genau, Wellererbe.
Aus Essen.
Aus Essen, genau, und aber auch Arzt, unglaublich gebildeter Typ, der eine wahnsinnige Obsession hat für so Schatzkammern und irgendwie so Absonderheiten. Der hat die gekauft, dann hat das Museum of Contemporary Art in Los Angeles die gekauft, also ein großes amerikanisches Museum. Und es war eben ein echter Durchbruch. Zweierlei Art. Das eine war, ich hatte wieder Geld, ich konnte meine Schulden bezahlen und konnte weitermachen. Der Jeppe Hein war auch unglaublich großzügig und hat mir quasi, wenn man so will, wie würde man das nennen, Lieferantenkredit gegeben und hat gesagt, Lieferantenkredit hat quasi unfreiwillig der Produzent vorgegeben, weil der ja, glaube ich, nicht wusste, dass ich ihn nicht bezahlen kann. Den konnte ich natürlich dann sofort bezahlen. Den Jeppe Hein, der hat gesagt, du, ich brauche das Geld jetzt gerade nicht, gib's mir, wenn du kannst. Also ich konnte sozusagen mit seinem Anteil weiter wirtschaften. Das ist auch vielleicht wichtig.
Was hat es gekostet damals, diese Kugel?
Die hat gekostet 25.000 Euro und hat aber 7.000 Euro in der Herstellung gekostet. Dann läuft es eben so, 25.000 Euro. Olbricht hat einen Rabatt gekriegt, 10% oder sowas. Und danach wird sozusagen der Endpreis, davon geht dann die Produktionskosten, wird abgezogen und danach wird 50-50 mit dem Künstler geteilt.
Ja. Und also selbst wenn du was für 25.000 verkaufst, bleiben dann bei dir in dem Falle jetzt, weiß nicht, unter 10.000 Euro übrig.
Richtig, ja. Und
Mehrwertsteuer noch abziehen und so.
Genau, also sagen wir mal Beispiel 10.000 Euro plus leider jetzt 19%, damals 7% und 1.000 Euro Produktionskosten gehen ab, dann bleiben 9.000 Euro, 4,5 jeweils für den Künstler. Und also wir verkaufen immer netto plus Mehrwertsteuer, weil wir eben international unheimlich viel handeln und ganz viele Sammler auch Freizolllager haben in der Schweiz oder so, wo die Sachen hingehen. Und deshalb ist immer netto. Alle Preise bei uns sind immer Nettopreise. Mhm. Und leider jetzt in Deutschland mit 19%. Was eben totales Unding ist, weil die Künstler können über 7% verkaufen. Also manchmal vermitteln wir dann auch den Verkauf über den Künstler, damit der Endkunde, der Sammler, 7% bezahlen muss. Mhm. So, dann war es eben so, ich hatte wieder Geld und ich hatte aber vor allem das absolut Wichtigste gelernt, nämlich dass das, was ich richtig, weil ich fand von Anfang an diese Idee total großartig. Und die wichtigste Erkenntnis war, dass ich die Sachen machen muss, die ich selber gut finde. Und auch wenn die total abwegig sind, es ist natürlich überhaupt, das weiß jeder Verkäufer, dass er das Produkt am besten verkaufen kann, was er richtig gut findet. Und danach habe ich nur noch Sachen gemacht, die ich richtig gut finde. Und dann ist es sozusagen stetig bergauf gegangen, wobei jetzt auch nicht von heute auf morgen. Ich mache das jetzt seit 16 Jahren. Ne? Aber das war ein wichtiger...
Welche Künstler sind heute bei dir sozusagen... Jeppe Hein machst du immer noch oder seit Anfang an?
Ja.
Sag mal noch ein paar andere Namen von
Künstlern. Ja, das, was bei mir, wo ich glaube ich einfach wirklich auch Glück hatte, ist, dass ich... es gibt oft Galerien, die werden von ein, zwei Künstlern getragen und das restliche Programm fährt Verluste, wenn man so will, oder muss ja subventioniert werden, ist ja dasselbe, oder quasi kostenneutral. Und wir haben das Glück, dass wir sehr viele Künstler haben, für die wir erfolgreich aufbauen konnten oder die sich quasi gut entwickelt haben, und haben aber auch viele Künstler, die zeigen wir, obwohl sie defizitär sind, weil die wichtig sind fürs Programm.
Aber okay, das heißt, du hast ein Portfolio an wie viele Künstler insgesamt?
Ich glaube, wir vertreten so um die 40 Künstler.
Okay, und davon sind aber auch nicht alle profitabel.
Nee, aber das kann sich natürlich dauernd ändern. Ne? Oh. Also das ist, wobei so genau rechnen wir das nicht aus. Also wir gucken jetzt nicht, was sind die Allgemeinkosten, wie aufwendig ist das verteilt. Also weil unsere Leistung ist ja, also wir haben 40 Mitarbeiter und die betreuen die, also die sind natürlich das ganze Unternehmensspektrum, wie bei allen anderen Unternehmen, ist quasi da abgebildet von Buchhaltung, Logistik, Betreuer, Sales.
Aber welcher Künstler macht denn bei dir sozusagen den höchsten Umsatzanteil aus?
Das kann ich auch nicht so genau sagen, aber ich denke mal, das sind definitiv... Und da muss man natürlich mit dem Umsatz wieder aufpassen. Ne? Also Alicia Quale zum Beispiel macht riesigen Umsatz, aber die macht so aufwendige Arbeiten, dass ich davon ausgehen kann, dass der Gewinn bestimmt nicht so hoch ist, wie bei jetzt Jorinde Vogt, die zwar auch aufwendig produziert, aber da ist das Grundmedium Papier. Also die arbeitet fast immer auf Papier, auch wenn es zum Teil sehr aufwendige Rahmen sind. Oder auch so Bäder, die sie baut, in die sie dann diese Papiere eintunkt und die dann so Immersion, nennt sich die Serie, die ist dann so Durchdringung von Farbe. Das ist auch ein aufwendiger Prozess, aber natürlich nicht so teuer wie eine 15 Tonnen schwere Skulptur, die jetzt gerade auf dem Metropolitan Museum steht.
Die auch von euch ist?
die auch, Künstler auch von uns ist, ja. Ja.
Also meine Standardfrage, hier kommt sie, was machst du denn du insgesamt mit der Galerie von Umsatz im Jahr, in einem guten Jahr?
Ich glaube, wir machen jetzt, also es ist immer mehr geworden und ich glaube, wir sind jetzt im Wirtschaftsjahr so um die 20 Millionen Euro Umsatz.
Okay. Und das ist dann aber sozusagen schon nach dem Share oder vor dem Share, den du an die Künstler ausschütten musst?
Nee, das ist der Umsatz. Das ist quasi okay. Der Gesamtumsatz.
Okay, und dann geht davon halt noch was ab. Die Hälfte quasi an die Künstler, wenn man so will.
Genau, also unser Geschäftsmodell ist quasi, wir betreuen Künstler oder wir verkaufen Kunst von Künstlern. Das ist sozusagen, also wir sind Kunsthändler und das mischt sich quasi in unterschiedliche Bereiche. Wir machen An- und Verkauf, wir kaufen Kunst überall her und verkaufen die auch wieder. Das ist aber nicht so ein großer Teil. Dann machen wir verkaufen die Kunst, die der Künstler uns in Kommission gibt, wobei das ein bisschen einfach gesagt ist, in der Regel produzieren wir die Sachen. Also wir gehen quasi ins Risiko und finanzieren die Produktion. Der Künstler hat eine Idee und sagt, hier, das will ich gerne machen. Weiß ich nicht, jetzt zum Beispiel Claudia kommt, eine Schweizer Künstlerin, die hat so Marmorkakteen gemacht. Und dann finanzieren wir die Produktion dieser Marmorkakteen und verkaufen die Arbeiten dann. Und dann wird quasi nach dem Verkauf der Produktionskostenansatz, also da wird das, was wir finanziert haben, wird wieder abgezogen, aber nicht verzinst oder so.
Aber das machen wir quasi als Leistung.
Also wenn man jetzt sozusagen in der heutigen Zeit guckt, man könnte auch sagen Agent irgendwo für die Künstler dann. Ne? Also
ja, mehr als Agent, weil ein Agent zum Beispiel, wenn jetzt ein Literaturagent, irgend sowas bei mir, hat der Literaturagent das Buch an den Verlag verkauft,
der ist ja nicht ins Risiko gegangen. Der hat mir ja nicht gesagt, pass auf, ich gebe dir das und dann nach dem Verkauf,
ah, okay,
ja, sondern ich gehe richtig in also wir haben bestimmt mehrere Millionen in Kunstwerke investiert, die mir nicht gehören. Da gehört mir nur der Warenanteil, wenn du so willst.
Aber trotzdem ist, also dann sagen wir mal, Management ist
trotzdem großer Teil.
Genau.
Ja, also wir haben wir managen die Künstler. Das wird aber nicht jetzt gesondert vergütet. Also wenn die jetzt zum Beispiel, wenn ich denen helfe, einen Auftrag zu bekommen, gut, wir machen ganz viel Kunst am Bau, nicht nur von unseren Künstlern, wir beraten Firmen, Kunst am Bau umzusetzen. Also wenn jetzt eine, oder auch ganze Sammlungen, die sagen hier, wir Telekommunikationsunternehmen mit Schwerpunkt dem und dem und die wollen sich da und dahin ausrichten, dann machen wir für die Konzepte und kaufen für die Kunst oder beraten die dahingehend. Oder wir sagen, wir machen auch viel Kunst im öffentlichen Raum beziehungsweise Kunst am Bau, dass quasi unsere Künstler hauptsächlich, weil die da auch das ist irgendwie auch so ein persönlicher Schwerpunkt von mir, der vielleicht auch durch die väterliche Prägung kommt, der hat ja dieses Skulpturprojekt in Münster entwickelt. Also dass ich quasi, kommt dann Maersk in Dänemark zum Beispiel, die haben jetzt in ihrem Headquarter eine große Alicia Quade stehen oder die Oppenheim Bank damals, das war das erste große Projekt vor über 10 Jahren, da war eben Oppenheim noch privat, da haben wir eine riesige Jeppe Hein Installation realisiert, einen Brunnen und Bänke, das war auch wichtig dann, also mit dem habe ich einfach viele wichtige so Flagpoints oder so überwunden, da haben wir über 1 Million damals ein Projekt entwickelt, bei der Neubau ist jetzt Deutsche Bank. Sowas machen wir auch. Also wir machen auch quasi Kunstberatung, ob wir private Sammler beraten, wie die ihre Sammlung aufbauen sollen. Oder das sieht man nicht so, weil das quasi unser Kerngeschäft ist, Künstler zu vertreten, aufzubauen, aber wir sind ganz vielseitig, wir machen ganz viele unterschiedliche Sachen.
Und wie läuft am Ende oder wo kommt bei dir der neue Kunde her? Also es gibt ja so Sammler, am Ende brauchst du ja, das ist ja ganz offensichtlich, reiche Menschen, die Bock auf Kunst haben. Das ist ja dann keine große Masse, die es da gibt, sonst wird es nicht funktionieren. Oder halt Firmen, die sagen, ich habe dafür ein Budget und möchte mir da, das passt zu der Firma jetzt so viel Geld auszugeben für Kunst, aber du musst ja eine ganz spezielle Art von Marketing und Brandbuilding betreiben, damit sowas passiert.
Ja, es ist ziemlich vielseitig. Es ist auch so, dass die Kunst immer populärer geworden ist. Und jetzt zum Beispiel haben wir mit dem Michael Salzdorfer zusammen, das ist ein Bildhauer, den wir vertreten schon von Anfang an. Der hat jetzt mit dem haben wir zum Beispiel mit COS ein Projekt realisiert vor ein paar Jahren.
Mit dem Klamottenlabel?
Mit dem Klamottenlabel,
von genau. H&M,
CUS, ja, genau. Und die haben das quasi, das ist eins von ganz vielen Beispielen, für die ist das Marketing. Und die haben, haben ihn beauftragt, eine Arbeit zu realisieren. Und zwar hat er eine Betonwolke gegossen, er hat so zwei LKW-Reifenschläuche ineinander gesteckt und die abgegossen, nicht aus Beton, sondern aus Stahl, glaube ich. Die hat dann einen Kran gehängt und hat damit eine Betonplatte zerschlagen. Und das bezieht sich auch auf andere Positionen in der Kunstgeschichte. Aber das war erstmal so die Arbeit. Und die haben die finanziert, das haben wir begleitet, auch mit einem Event dann, wo quasi...
Wo, in Berlin oder wo
war das? In Berlin, ja. Mhm. Mhm. Und das war zum Galeriewochenende, das ist unser wichtigster, neben der Art Basel, unser wichtigster, Verkaufstermin. Und das war jetzt zum Beispiel ein besonders lukratives Geschäft, weil das hat Kost finanziert. Also die Produktion findet sie sehr teuer. Das hat 50.000 Euro gekostet. Das Ding gießen, den Kran, das ist ein Riesenkran. Das ganze Event, der Künstler hat ein Honorar bekommen, von dem haben wir dann nichts gekriegt, weil das war ja quasi seine Leistung. Und dann haben wir aber diese Arbeit an einen Sammler verkaufen können, für seine Privatsammlung, der aber quasi ein Museum baut. Und dann hatten wir keinen Produktionskostenaufwand, weil den hat ja Kost bezahlt. Und dadurch haben wir quasi, das war jetzt ein Beispiel. Und da haben wir eine Einnahme durch KOS indirekt.
Und viele haben dich gesehen, haben verstanden, was ihr macht und dann kommen neue Anfragen.
Genau. Halt. Und da war es zum Beispiel interessant für uns auch, weil die haben natürlich einen ganz anderen, die legen dann, die haben nochmal viel, viel mehr Geld in die Medienkommunikation gesteckt, um quasi zu zeigen, dass sie das machen und davon profitieren. Also man hat natürlich auch immer sozusagen einen Abrieb, weil du sagst, okay, dann kannst du das jetzt, Wenn der das jetzt mit Kost gemacht hat, dann macht jemand anders das nicht. Ne? Also wenn wir jetzt irgendeine Kooperation mit, weiß ich nicht, wir hatten hier Yamamoto Modenschau, wenn ich da vorher irgendwas anderes gemacht hätte, dann hätten die das wahrscheinlich nicht gemacht. Ne? Man kann ja auch nicht sozusagen, wenn du ein Kunstwerk einmal verkauft hast, kannst du nicht nochmal verkaufen. Und wenn du mit einem jemandem in dem und dem Bereich gearbeitet hast, kannst du nicht... Da muss man schon ein bisschen drauf achten, dass es nicht zu inflationär ist.
Aber die Modenschau bei Yamamoto ist deswegen interessant, weil das hat stattgefunden in deiner heutigen Galerie, in deinen heutigen Galerieräumen, die eigentlich mal eine Kirche waren und sehr ungewöhnlicher entsprechend Bau oder spektakulärer Bau hier in Kreuzberg sind. Und da passte das ganz gut für Yamamoto. Dann sozusagen machen wir da mal eine Modenschau sozusagen in euren Räumlichkeiten
her. Genau, und das ist für mich auch sozusagen als Erkenntnis wichtig gewesen, weil das ist eben ein tolles Produkt. Also auch ein inhaltlich wahnsinnig spannendes Produkt, was einen hohen Anerkennung und Respekt genießt. Und das passte perfekt zu uns, quasi vom Niveau her auch und auch von der Zielgruppe. Also die ganzen Leute, die da waren, das waren alles Leute, mit denen ich sowieso irgendwie im Kontakt bin und die, weiß ich nicht, Christian Boros, ein Freund und hier Werbeagenturbetreiber, der eine ganz großartige Privatsammlung in so einem Bunker hier in Berlin betreibt. Und eben auch Leute, die neu kamen dadurch. Also wir haben das für uns erkannt als Win-Win-Situation quasi, sagt man ja so, weil wir es ist quasi ein Distributionsgewinn für die Marke König und es ist aber auch ein, weil es auch anders ist und es bringt neue Leute in den Kunstbetrieb oder bei uns rein, die sich sonst vielleicht, also da hatten wir zum Beispiel dann auch hier eine Präsentation mit Boss bei der Fashion Week und da kam dann hier ein Startup-Unternehmer, der sonst, glaube ich, so ein bisschen Berührungsschwierigkeiten hat mit dem Kunstbetrieb, weil da ist zum Teil nicht so einfach reinzukommen und dann haben die oft auch das Gefühl, sie können nicht, die kennen sich dann nicht aus und fühlen sich dann nicht wohl, weil sie sich nicht auskennen, Fragen zu stellen, wie irgendwas funktioniert und haben auch das Gefühl, vielleicht da gibt es irgendwie einen Kaufdruck oder so. Meine Aufgabe oder beziehungsweise was ich mir so ein bisschen zum Ziel gesetzt habe, ist Leute in die Kunst zu bringen überhaupt, also auch Leute, die gar nicht Kunst kaufen. Wir sind ja kostenlos zu besichtigen. Man kann quasi die Ausstellung auf Sonntag
besuchen. Wie viele Leute kommen so im Jahr hier durch?
Oh, Tausende.
Tausende?
Ja, ja.
Also es ist wirklich fast Tourismus für Berlin.
Ja, ja, total.
Dass das
ja.
Leute sich das hier angucken.
Ja, ich will jetzt ja auch hier unseren Kaffeebetrieb wieder aufnehmen. Wir haben auch hohe Verweildauern, also die Leute, weil es sind ja große Ausstellungen, für die, die es nicht kennen, es sind quasi, es ist vergleichbar mit einer Ausstellung, also nicht ganz so groß wie die Deichtorhallen jetzt, ne, aber es ist eben, man kriegt schon echt was zu sehen, in der Regel sind es zwei Ausstellungen auf, weiß ich nicht, 1000 Quadratmetern, die kostenlos zu besichtigen sind, und es gibt Begleitprogramme, wir haben auch Kinderprogramme und sowas.
Und also das Marketing, du versuchst schon auch irgendwie.
Im Prinzip ist es Marketing, es ist aber quasi auch so, dass es mir auch ein wirkliches Anliegen ist. Das fand ich ja eben auch interessant, mit dem, ich weiß nicht, ob ich das bei euch irgendwo mal gehört habe, du musst, also das Geschäft kommt ja meistens immer erst im Nachhinein, sondern du hast irgendein wirkliches Interesse und irgendeine Motivation, und die ist bei mir wirklich die Kunst, und das Volk zu bringen und auch aufzuräumen mit den ganzen Vorurteilen, dass das so elitär sei und quasi so ein Elfenbeinturm.
Und du machst clevere Sachen. Also ich habe eine Sache, die mir auch aufgefallen ist, wenn man ins Berghain geht, dann hängt da auch eine große Malerei von einem deiner Künstler.
Ja, ne? Das war ein super Geschäft. Das war eigentlich das beste Geschäft meiner Geschichte. Weil wir haben den, die haben das gekauft, und die haben das auch zum normalen Preis, also die haben einen normalen Rabatt bekommen, aber sie haben es gekauft, und da habe ich gerade angefangen, Norbert Bisky zu betreuen und zu übernehmen. Und dann konnten wir das eben vermitteln, dass das dort dauerhaft zu sehen ist, was eben super ist, weil einfach der Berghain ist auch in Amerika eine totale Marke und ist natürlich auch, kommt aus dieser schwulen Club-Tradition, und der Norbert ist schwul und auch schon befreundet mit denen gewesen, und die haben es eben gekauft, und wir haben dann eine gemeinsame Party ausgerichtet, was natürlich auch super war, weil das macht das Berghain ja nicht, du kannst ja nicht mieten für eine Party oder so, und wir haben zusammen mit dem Berghain eine Party gemacht. Und es war vor allem deshalb gut, weil wir alle jetzt sind auch sozusagen die mal in den Club gekommen, die sonst eben nicht reinkommen würden. Und da konnten wir auch unseren Kunden was bieten, was eben priceless ist, ja.
Wie viele Kunden hast du am Ende? Also muss man sich jetzt vorstellen, dass du jetzt Tausende von Kunden hast, oder aktive Kunden, die jetzt bei dir schon mal mehr als einen Kauf gemacht haben, oder sind das eher mehrere hundert?
Also ich würde sagen, es sind bestimmt Tausende, also weil es ja auch schon jetzt lange existiert, ne? Aber es sind bestimmt Tausende, weit über 1000.
Aber der Kernkundenkreis, also was Geld herkommt, sind entweder Galerien, sind entweder Museen oder Sammler.
Genau, es sind Museen, Unternehmenssammlungen, Privatsammlungen, ja, und dann aber natürlich auch Beratungsaufträge. Kooperationen,
okay, also sowas
wie oder bei uns eben jetzt hier auch Events, ne? Also wir haben auch das ist nicht ein unbeachtlicher Teil, den wir einnehmen durch Events, die wir machen.
Und sag mal, jetzt in Berlin hat man das Gefühl, gibt's da so den klassischen Digitalunternehmer, der ein paar Millionen gemacht hat mit Internet, der dann bei dir Kunst kauft? Gibt's sowas? Also ohne, dass du jetzt einen Namen nennen musst, aber oder ist das eher dann mehr so das Publikum 60 plus Familienunternehmen geerbt oder sowas?
Das Verrückte ist so ein bisschen, dass das gibt's noch nicht, aber ich glaube, das kommt bestimmt. Der Instagram-Gründer ist ein Kunde von uns, der Mike Krieger,
okay.
Der kauft, ist auch sehr interessant, wie der kauft, weil der sehr, also der hat ja genug Kapital, um zu kaufen, was ihm gerade in den Sinn kommt, aber der ist sehr, der hinterfragt jede Entscheidung vollkommen, also das Geld wird nicht total keine Rolle spielen, aber ob die Sachen jetzt, also ich habe ihn genauso lange über eine Arbeit nachdenken sehen, die 6.000 Euro kostet, wie eine, die 250.000 Euro kostet.
Und wie kommt dann so jemand? Also hat der irgendwie kommt
auf
der
Messen, euch? Auf Kunstmessen.
Okay, das heißt, der läuft bei dir am Stand vorbei?
Den habe ich kennengelernt auf der Frieze New York, und der hat schon einiges bei uns gekauft, von Alicia, von Tatjana Trouvé, ich glaube von Camille Auroux auch. Viel Frauen, tolle Frau, macht es mit seiner Frau zusammen. Die treffen auch beide Entscheidungen zusammen. Und es ist tolle Leute. Aber zum Beispiel machen wir eben für Facebook, haben wir auch ein großes Projekt gemacht mit Katharina Grosse. Also für die Frank Gehry Headquarters hat sie da so eine Arbeit, ein Treppenhaus gesprüht. Das haben wir gemacht. Also wir haben was gemacht, wie heißt das, dieses Dropbox.
Ja, auch für die Gründer oder
ja,
für die Firma?
Nee, für die Firma. Also Digitalbereich eher in Amerika stark. Wirklich alles. Da ist das ja auch schon total Teil
in Deutschland, in Berlin
der Gesamtindustrie. Ja, oh, der Google CEO hat was gekauft.
Sundar Pichai.
Ja, genau. Okay. Der hat eine Katharina Grosser auch gekauft. Vielleicht, weil Katharina zum Beispiel, das haben wir auch mit vermittelt auf dem hier, wie heißt es? In München.
DLD?
DLD gesprochen hat, genau. Aber interessanterweise, Digitalbereich Deutschland.
Also gibt es ja auch zig mittlerweile Millionäre oder Multimillionäre aus, aus Deutschen, aber die sind ja nicht so bei dir bislang.
Bestimmt, doch bestimmt der ein oder andere. Ich kriege das natürlich nicht alles komplett selber mit. Ne? Wir haben ein richtiges Team an Leuten, die ich bin auch, die, wo ich mich auch sehr, wo ich mich auch raushalte, beziehungsweise ich bin immer präsent, wenn da Fragen sind, aber die, wir haben eben einen, ich habe eine Senior-Direktorin, Laura Athanasio, die ist quasi, spielt eine große Rolle, dann ein ganzes Direktorenteam, die auch quasi ihre eigenen, die betreuen die Künstler und die Kunden und sind da relativ autark, ich bin sicher, also wir haben sehr viele Immobilien, Leute aus der Immobilienwirtschaft und mein absoluter der Hauptkunde im deutschsprachigen Raum ist mittelständischer Unternehmer, meistens über mehrere Generationen. Die haben ein anderes interessantes Verhältnis irgendwie zum Geld, die haben das Geld selber verdient, kaufen sehr unspekulativ, also in der Regel kaufen die nicht, um wieder zu verkaufen. Man kann ja auch mit Kunst viel Geld verdienen, also auch als Sammler, weil das ja auch unheimliche Steuervorteile hat. Man zahlt ja quasi auf dem Wiederverkauf von Kunst keine Steuern. Und wenn man die Kunst öffentlich zugänglich macht, das machen wir zum Beispiel eben auch viel mit, also wir dürfen natürlich nicht steuerlich beraten, aber wir haben Konzepte aufgesetzt für Unternehmer, dass die ihr, deshalb bauen die auch zum Teil Privatmuseen oder wenn du deine Kunst öffentlich zugänglich machst, dann gibt's keine Erbschaftssteuer auf Kunst. Also wenn quasi die Gemeinheit teilhaben kann an deinem Kunstschätzen, dann zahlst du keine Erbschaftssteuer auf Kunst, wenn die dann veräußert wird. Also überhaupt nicht bei Vererbung und auch beim Wiederverkauf nicht.
Hinweis auf Apinio, neu dabei hier im Podcast. Die Kollegen machen Real-Time Market Research. Was heißt das? Sie machen Kundenbefragungen, Marktstudien in Echtzeit quasi. Man kann wirklich eine Frage rund um meinetwegen Marketing, Produktentwicklung, Strategie bei Apinio platzieren. Innerhalb von Minuten gibt es halt Feedback und zwar repräsentatives Feedback. Das ist ganz wichtig, wie bei einer richtigen Marktforschungsstudie. Das Ganze läuft so, dass halt ganz viele Menschen die Apinio-App haben und dann halt die Frage beantworten. Aber wie gesagt, es ist repräsentativ. 400 Kunden gibt es, die Apinio nutzen, darunter Top-Namen, Red Bull, About You, VW, Beiersdorf, viele, viele weitere. Als ich zum ersten Mal hier im Büro mir angeschaut habe, der Gründer Jonathan hat es mir hier vorgeführt, war ich total verblüfft und dachte, wie geil ist das denn? Kann man jede Präsentation nochmal veredeln, indem man schnell nochmal Marktforschungsergebnisse mit reinnimmt? All sowas. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Szenarien, wo man so eine Echtzeit-Marktforschungskompetenz oder Technologie gebrauchen kann. Wenn ihr eine Idee habt, es ausprobieren wollt, es gibt 20% aufs erste Projekt mit einer Mail omr@apinio mit Doppel-P apinio.com und dann seid ihr bei Marfo sofort im Spiel. Auf geht's.
Wer sind denn so deine Wettbewerber, wenn man das mal so versucht, BWL-mäßig zu greifen? Also würdest du sagen, das ist jetzt ein weltweiter Markt oder gibt es den einen in Deutschland oder?
Wettbewerber, in jeder Sparte habe ich dann natürlich unterschiedliche Wettbewerber. Ich habe dann quasi in der Beratung habe ich dann Wettbewerb, dann bin ich im Wettbewerb mit Beratern, mit anderen, ja, wobei wir quasi diese Beratung gar nicht so, wenn du jetzt auf unsere Website guckst, siehst du die gar nicht. Ansonsten, wenn man so will, mit anderen Galerien, kann man schon sagen, dass es da einen Wettbewerb um die besten Künstler gibt.
Okay.
Der ist dann aber nicht in Deutschland oder national oder Deutschland, Österreich, Schweiz, sondern der ist dann international.
Und wo holst du die Künstler normalerweise her? Entdeckst du die dann selber, wenn du so Rundgänge machst bei irgendwelchen Kunsthochschulen oder wo findest du die?
Das tue ich auch, das mache ich aber immer weniger. Das ist irgendwie, also ich habe einige Künstler, die begleite ich eben schon wirklich sehr lange. Alicia Quade habe ich tatsächlich an der Kunsthochschule entdeckt. Für mich entdeckt, weil ich finde, man kann Künstler so gar nicht entdecken, weil die sind ja, also man kann quasi, ich glaube, die wären auch alle so ihren Weg gegangen, man kann das natürlich verstärken und fördern und eben auch mit
das ist ja dein Job am Ende.
Das ist mein Job, genau, aber es ist jetzt nicht so, wenn man die Marke quasi aufbaut, die ist natürlich unabhängig, ne? Also ich ist es auch so, ich gebe denen immer meinen Rat, ich sage denen, wie ich zu Sachen stehe, aber die Entscheidung treffen die.
Aber wenn du jetzt zum Beispiel durch eine Kunsthochschule läufst, muss man sich so vorstellen, wie, weiß ich nicht, beim Fußballtraining früher in Essen, wenn da der Scout von Borussia Dortmund kam, dann waren alle auf einmal, oh, da ist jemand von Dortmund beim Gucken. Ist das dann so, oder kommt Johann König, macht einen Rundgang, jetzt sind alle richtig angespannt?
Das kriege ich nicht so richtig mit, aber ich glaube schon. Ich würde mich zumindest nicht wundern, ja. Also es ist schon, wobei das auch immer weniger wird. Also es ist so, dass wir so groß sind mittlerweile, dass ich so von Scratch jemanden, das wäre vielleicht ein bisschen viel. Ich habe jetzt schon oft auch Künstler, die ich gut fand, an andere Galerien vermittelt. Oder ich kaufe die dann für mich privat, weil sie mir gut gefallen. Und dann kriegen das andere mit und gehen dann da drauf und vertreten die.
Also du bist selber auch schon die Brand am Ende. Also dein Urteil oder deine Person ist schon extrem relevant.
Ich weiß nicht, ob extrem relevant, aber es ist schon so, ja, aber es ist dann, also ich glaube, es ist oft ein Missverständnis, dass man glaubt, Galeristen können irgendwelche Künstler machen. Ich könnte jetzt quasi nicht irgendwas, ja, wobei, ich meine, ich finde es gut, ne? Wenn ich es jetzt Mist finden würde, würde ich es ja auch nicht machen, aber ich glaube nicht, da gibt es schon Qualitätsstandards, die man auch quasi vermitteln kann, warum etwas gut ist oder auch nicht gut ist. Das ist nicht sozusagen total aus der Luft gegriffen, sondern da kann man schon ins Detail gehen und gucken, okay, gibt's das schon? Gibt's sowas Ähnliches schon? Der Kontext, wo das herkommt, ist es, finde ich das deshalb gut, weil ich glaube, dass es was ist, was es vielleicht gar nicht ist. Also es ist nicht so aus der Luft gegriffen, sondern man kann die Sachen schon ganz gut argumentieren. Und jemand, der ganz jung und am Anfang ist, da ist es oft besser, ich bringe den erstmal irgendwo anders unter, als den jetzt, und da kann man in meiner Zukunft immer noch zusammenarbeiten, als jetzt sofort, man kann ja auch nicht alles machen, ne? Man kann ja auch nicht alle, und ich versuche auch die besten Positionen in ihren Klassen zu haben. Aber es ist zum Beispiel Andrea Schmitten, ist ein Künstler, der aus Düsseldorf kommt, den habe ich eher durch Zufall vertreten, den fand ich gut, dann wollte ich, dass der hier unser Café ausbaut, was irgendwie so ein Projekt ist, was ich schon ganz lange machen will, damit wir hier wieder, wir wollen eben Gastronomie hier haben, und ich merke aber irgendwie, ich kann das nicht verpachten, sondern ich brauche eigentlich einen Manager, der das für mich betreut. Und der sollte das machen, also nicht der Manager sein, sondern die Innenarchitektur bauen, weil er eben ein unheimliches Talent hat. Und der macht, ist aber Bildhauer. Und dann habe ich in diesem Prozess, obwohl ich gar keinen jungen Künstler mehr haben wollte, habe ich gemerkt, ey, der ist so gut, mit dem muss ich jetzt eine Ausstellung machen. Und seitdem vertrete ich den jetzt. Und auch sehr erfolgreich, habe den schon in die ganze Welt verkauft. Die hat jetzt eine große Museumsausstellung nach der anderen gehabt. Und da merke ich dann eben, klar, mein Wort ist jetzt, weiß nicht, ob das sozusagen daran liegt, aber die Leute teilen halt, Galerien haben eine ganz wichtige Funktion, nicht nur meine, sondern die von ganz vielen anderen Galeristen auch, weil die sind oft der Inkubator für neue Kunst. Bevor Künstler in Kunstvereinen ausstellen, stellen sie in Galerien aus. Und deshalb ist es auch so eine Schweinerei, dass die politischen Gegebenheiten in Deutschland so schlecht sind für Galerien. Also als ich angefangen habe, waren die Bedingungen viel besser als heute. Und damit schaden wir unserer Kunstlandschaft Deutschland, und auch, weil das Problem ist, dass der Handel ja unheimlich wichtig ist. Der Handel ist für den scheint ja, weiß ich nicht, die Politik im Buchhandel zu verstehen, dass der Buchhandel wichtig ist für die Verlage und für die Autoren, dass es etwas Förderungswürdiges ist, was man zumindest mit Wirtschaftsförderungsinstrumenten fördert. Buch kostet 7% Mehrwertsteuer, Kunst kostet 19% beim Galeristen und 7% beim Künstler. Damit schaffe ich ja mittelfristig den Handel ab. Und dabei brauche ich den Handel, weil der geht ins Risiko, der finanziert Ausstellungen. Und das hat eben, wenn ich jetzt nach New York gucke, da, also im außereuropäischen Ausland oder überhaupt selbst im französischen Ausland, ist 5% Kunst. Wir haben 19%.
In den USA gibt es ja so diese Supergaleristen. Also ich höre Gagosian oder so Namen, die teilweise hunderte von Millionen dadurch die Welt verschieben. Ist sowas irgendwie hier dann entsprechend gar nicht vorstellbar, so ein Szenario für dich nicht zu schaffen?
Da ist das Marktumfeld in Deutschland überhaupt nicht, also die sind nicht ohne Grund in New York, weil da ist es quasi der das ist einfach auch am, also nicht nur, aber ein großer Teil ist einfach, weil es super liberal ist. Also du hast kaum Einschränkungen. Es gibt, was es in Deutschland gibt, ist Folgerecht. Wenn du ein Kunstwerk nochmal, Auktionshäuser, wenn die das verkaufen, dann gehen Prozente von diesem Umsatz an den Künstler. Gibt's in Amerika nicht. Künstlersozialkasse gibt's in Amerika nicht. Die ganzen Aufbewahrungspflichten, die wir hier haben, gibt's nicht. Geldwäschegesetz, was wir werden in Deutschland als Kunsthändler betrachtet wie Waffenhändler, gibt's nicht. Also in Amerika ist alles, ist ja überhaupt die ganze Ökonomie sehr viel lockerer. Und Gagosian ist ein Partner, mit dem wir sehr gut zusammenarbeiten. Also wir teilen uns Künstler, der vertritt mit uns zusammen Katharina Grosse, Tatjana Trouvé, hat auch schon gemacht mit Catherine Andrews.
Oh, und wie kommt sowas zustande? Also hattest du die Künstler zuerst und dann hat er dich gefragt, ob
jetzt steht noch was an. Wir hatten noch ein anderes Projekt gemeinsam jetzt geplant. Weiß ich gerade nicht. Die Katharina haben wir zuerst vertreten und haben aber sie schon so aufgestellt, um immer mit dem Ziel, also wir haben die Kirche hier eröffnet mit ihr, auch mit dem Hinterkopf zu zeigen, guckt mal, die kann solche Räume bespielen und die macht solche Bilder, die in so einen Kontext passen. Und das war, glaube ich, nicht unwichtig dafür. Also wir haben schon nicht nur mit denen, sondern wir haben auch mit anderen Großgalerien in New York gesprochen.
Okay, aber die bekommen also mit, was ihr hier macht. Also da beobachtet man sich schon weltweit.
Ja, wir arbeiten auch zusammen, wir haben Projekte zusammen gemacht. Im Central Park in New York haben wir zusammen eine große Skulptur finanziert. Quasi das Modell, wo ich vorhin meinte, dass man das quasi, das wird oft gar nicht gesehen, dass hinter großen Ausstellungen eben die durch Galerien ermöglicht wird. Und da haben wir eine große Skulptur zusammen vorfinanziert von Tatjana Trouvé am Central Park. Also wir arbeiten. Meine Devise war immer, ich arbeite ja für die Künstler. Ich habe quasi zwei Kunden, die Käufer und die Künstler. Und die Künstler sind wichtiger als die Käufer. Und ich versuche immer, das Beste für die Künstler zu erreichen. Natürlich liefere ich ich kann das alleine. Ich bin am stärksten in Deutschland, Österreich, Schweiz. Wir haben auch eine Galerie in London. Aber vor allem zeigen wir dort Positionen, die dort eben noch fehlen. Und das ist so ein bisschen mehr für die Achse Asien, Russland. Die fühlen sich irgendwie wohler in London als in New York. Mhm. Und auch arabischer Raum und so. Aber meine Aufgabe ist, das Beste für die Künstler zu erreichen. Und ich glaube, dass wenn ich die Katharina in der Top-Galerie international unterbringe, dass ich davon profitiere. Klar hole ich mir die eigene Konkurrenz ins Haus, kann aber mit dem zusammen zum Beispiel noch, man braucht Partner, man kann ja nicht immer alles alleine finanzieren. Wenn ich jetzt eine große Ausstellung mitfinanzieren muss, kann ich das mit einem Partner zusammen besser als alleine.
Aber sag mal, so Messestände machst du alleine. Ich weiß, das ist, glaube ich, das eines der ganz großen, haben wir schon drüber gesprochen, Vertriebsmöglichkeiten ist ja, dass du auf eine Messe gehst oder sowas, ne? Da gibt's irgendwie so die zwei, drei großen Messen der Welt, Art Basel, du hast auch in deinem Buch geschrieben, die Liste, also eine Art Co-Event zur Art Basel. Was sind das so die Sachen, wo du dann richtig Geld ausgibst und dann auch Künstler darüber groß machen kannst, dass du sie damit hinnimmst?
Ja, also das ist zum Beispiel so gewesen, dass wir Alicia Quade sehr früh auf der Art Basel Unlimited gezeigt haben. Quasi da zeigst du dann ein großes, Art Unlimited ist eine Halle neben der Art Basel, wo du Großprojekte zeigen kannst. Da haben wir ein Großprojekt gezeigt und da bist du froh, wenn du am Ende eine Null hast. Ne? Also weil du zahlst, weiß ich nicht, 20.000 Miete, dann nochmal 20.000 Transport, ohne Produktion. Die Arbeit muss ja auch noch produziert werden. Die kostet meinetwegen auch nochmal 30. Aufbau, Unterkunft und so weiter. Und da musst du erstmal jemanden finden, der es kauft. Und dann am Ende, und da kostet so eine Arbeit am Anfang vielleicht 100.000. Ja, weil der, das waren jetzt zum Beispiel so gebogene Objekte, die konnte ich dann an einen sehr bedeutenden griechischen Sammler vermitteln. Dann will man ja auch nicht immer an jeden verkaufen. Ich meine, so große, schwierige Sachen oder auch überhaupt, das regelt sich dann oft auch ein bisschen über den Preis. Kauft eh nicht irgendjemand dann. Sondern da muss schon eine echte Leidenschaft da sein, wenn du so viel Geld für so ein für so eine Arbeit ausgibst, die eben auch aufwendig ist im Unterhalt, die musst du ja lagern und so.
Aber für dich ist es also, mir kommt es so vor, als wenn es noch entscheidender wäre, so ein Netzwerk zu haben zu diesen Menschen, die das bezahlen können. Also die Wertschöpfung entsteht auf der einen Seite, dass du diese Künstler vertreten darfst und kennst, auf der anderen Seite, aber das hilft dir alles nichts, wenn du nicht weißt, diesen bedeutenden griechischen Sammler. Wenn du nicht diese ganzen mittelständischen Firmeninhaber, die hättest, die das dann kaufen können. Und wollen.
Richtig, richtig. Und die bekommst du darüber, dass du quasi dein Programm machst und mit Künstlern arbeitest und die deine Meinung teilen. Und die sagen so wieder, vielleicht habe ich auch nur deshalb irgendwie so einen guten Draht zu Unternehmern, weil die sich vielleicht, oder vielleicht liegt es auch mehr an mir, vielleicht sind die mir einfach auch näher als andere. Weil ich das irgendwie, ich meine, mein Großvater war auch Unternehmer,
weil du sagen wir mal, du bist jetzt kein verträumter Typ, sondern du bist total hands-on, sehr greifbar.
Ja. Ich bin ja auch kein Künstler. Also ich mache natürlich irgendwie Sachen anders und irgendwie kreativer, gehe irgendwie höhere Risiken ein als weil wenn du quasi nichts, wenn du viel experimentierst, kannst du auch was falsch machen, ne? Wenn du die sichere Schiene gehst, dann kann dir auch nicht so viel passieren, aber kannst auch nicht so viel erreichen vielleicht. Aber es ist natürlich richtig, du brauchst, und dafür sind Messen ein wichtiger Standort, um eben also Leute kennenzulernen, oder es ist aber für die eben auch gut, weil die sich orientieren können. Wenn du jetzt quasi anfängst, dich für Kunst zu oder wie ich ja glaube, wie ihr es ja auch gemacht habt, ne, dass ihr sagt, das ist jetzt etwas, was ihr auch immer stärker interessant findet für euch, dann fährt man dahin, guckt sich um und merkt, okay, der eine geht eher hier in so Vintage-Fotografie-Bereich, und wir sind eben, bei mir, worum es mir geht immer, ist das Erfahren. Mir geht es um die Erfahrung, mir geht es darum, dass die Betrachter eine ganzheitlich die Kunst erfahren. Es ist nicht nur das Bild an der Wand, sondern es ist quasi, man läuft durch, Katharina Grosse macht sozusagen gesprühte Räume. Jeppe Hein haben wir sehr erfolgreich zum Beispiel mit großen Shopping-Centern gearbeitet. Die haben dann, das hört sich jetzt irgendwie so trivial an, aber es ist wirklich großartig, da sind dann interaktive Springbrunnen. Die Leute merken gar nicht, dass es ein Kunstwerk ist. Aber der ist in allen großen Museen der Welt, auch vor Museen mit Springbrunnen. Und das ist ein Springbrunnen, da läufst du dann, kommst du dem näher, dann geht die Wasserwand runter, dann läufst du rein und dann schließt sie dich hinter dir wieder. Das habe ich das erste Mal auf der Art Basel gezeigt. Und danach haben wir das eben haben wir große Projekte, große Aufträge, Oppenheim war auch so eins, Aufträge bekommen. Und mir geht es eben bei der Kunst um irgendwie Teilhabe und Erfahrung. Und das ist ja vielleicht gar nicht jedermanns Sache.
Sag mal ein paar Worte zu Instagram. Du bist mittlerweile so 35.000 Menschen folgen dir bei Instagram. Du bist da sehr aktiv. Also jedes Mal, wenn ich da bin, hast du eine Story live oder mehrere.
Ja.
Warum ist das, ich meine, dass der mittelständische Unternehmenserbe oder Inhaber, der ist da auch schon oder nicht? Oder?
Ja, also ich mache ja, wie gesagt, das ist natürlich, mit denen verdienen wir unser Geld. Unter anderem. Aber es ist so, dass ich ja, wie gesagt, schon fast ein bisschen so missionarisch unterwegs bin, um Kunst sozusagen zu vermitteln. Und wir haben mehrere Kanäle. Also wir haben den @Königgalerie Instagram-Kanal, der klassisch über die Künstler der Galerie und was die Aktivitäten der Galerie quasi so im Fokus hat. Und dann habe ich eben meinen eigenen @Johann.König Kanal. Und da kommt eigentlich alles rein, was gerade so los ist, aber da führe ich eben auch manchmal durch Ausstellungen, Messestände.
Wollte gerade sagen, du bist da super, also nützt das schon sehr, auch ja, aktivieren für dein Business.
Ja, nicht nur für mein Business, sondern weil ich auch eine Freude dran habe. Also ich kriege unheimlich tolle Rückmeldungen von Leuten, dass die sagen, ey, jetzt kapiere ich mal, und jetzt, wo du drei Sätze dazu sagst, verstehe ich es auch. Vorher habe ich immer gedacht, was soll denn das? Und jetzt verstehe ich, was das soll mit dem Datum auf dem Bild oder mit der mit irgendeiner Skulptur, die Faszination der Natur. Also manchmal braucht es ja nur so ein, zwei Stichwörter, um etwas zu verstehen. Und ich glaube, dass der Kunstbetrieb da auch einfach leider oft viel zu arrogant ist. Und das ist das vielleicht, warum die Startup-Gründer da noch nicht so drin sind, dass die sich nicht trauen zu fragen, sag mal, was soll denn das eigentlich? Weil wenn ich sonst mich auskenne in meinem Bereich und da den Ton angebe, fällt es mir auch schwer zu sagen, du erklär mir das doch mal, wie kommt es dazu, warum ist das jetzt gut oder schlecht? Abgesehen davon, dass ich es schön finde oder auch nicht schön finde.
Aber du bist auch schon ein bisschen so ein Mythos. Also ich glaube, an deine Geschichte, es ist dir ja schon bewusst, dass es auch jetzt aus einer PR oder aus einer Branding-Sicht eine wahnsinnige Story ist. Also der eingeschränkt sehen könnende Sohn aus der Familie, der jetzt so ein bisschen in diesen Betrieb reingeht, den aber ganz anders angeht. Ist das so, denkst du darüber nach, dass du sagst, ich bin irgendwo schon da jetzt in der Position, in der ich auch schleifen muss, die ich entwickeln muss, oder passiert das alles so nebenher?
Also meiner Einschränkung oder meinem Unfall, das ist jetzt eigentlich nicht so, dass das so im Vordergrund stand. Das habe ich jetzt mit dem Buch kommt das jetzt natürlich raus. Viele wussten es auch gar nicht richtig, ne? Und viele oder es gab so Situationen, da kommen Leute an den Stand und sagen, also irgendwo auf der Art Basis sagen, hier, das interessiert uns das Bild. Also vor 10 Jahren, ne, können wir mit dem Chef reden, weil ich halt keine Ahnung. Ich bin jetzt 38. Ich mache das halt seitdem ich 21 bin, ne? Und oder die kannten dann den Namen und dann sitze ich da und die dachten, da kommt jetzt gleich einer, der ist 60, ne? Weil das irgendwie auch so ein älterer Name vielleicht ist. Ich glaube, dass das habe ich jetzt nur gemacht, weil ich das irgendwie jetzt auch kann und ich will einfach nur Leuten irgendwie auch Mut machen und sagen, nur weil die Voraussetzungen eigentlich so aussehen, als ob du es nicht könntest. Weil ich finde es auch ein Problem in Deutschland, dass da das Scheitern oder Risiken eingehen, muss man sich trauen. Und wenn da wenn die Grundlage nicht da ist, sich hohe Risiken einzugehen, sehen wir doch in unserer Startup-Szene.
Aber sehen nicht andere Galeristen, also schon wieder dieser nervige Typ, der alles anders macht?
Davon gehe ich aus, ja.
Ja, ist das so?
Ich weiß es nicht, aber ich glaube schon, dass das viele nicht, das weiß ich nicht.
Der tickt ja schon ein bisschen anders. Also ich meine, du bist sehr, wie gesagt, niedrigschwellig, versuchst auch bewusst so zu sein, erzählst oder kannst auch eine andere Geschichte erzählen, hast halt irgendwie eine andere Geschichte und damit ja schon fast einen unfairen Vorteil gegenüber anderen Galeriebetreibern vielleicht oder so. Also dass ich das Gefühl habe, das müssten auch Leute geben, die sagen, das nervt mich irgendwie, dass der das so komplett anders aufzieht.
Ja, in der Art war ein guter Kritik, dass sie gesagt haben, wenn man den Namen erwähnt, wir würden alle schon mit den Augen rollen im Kunstbetrieb. Aber es sei leider gut und man müsste sich das Buch leider kaufen, was eben lustig ist. Es haben auch eben Kritiker, wo ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass die sagen, dass die das in der Luft zerfetzen, dann doch irgendwie sagen müssen, sie fanden es ganz gut. Mein Ziel ist ja nicht der Kunstbetrieb. Die meinen ja sowieso schon alles zu wissen, sondern ich will ja Leute erreichen, die sich damit beschäftigen wollen und die über mich im besten Falle dann woanders reinkommen und sich ihre eigene Meinung bilden.
Also, gibt es denn bei dir häufig im Jahr so den Fall, dass jemand noch nie Kunst gekauft hat, aber eine Menge Kohle hat und dass du sagst, Neukunde, Erstkunde, sozusagen komplett, als du so jemanden neu evangelisierst quasi?
Die haben, glaube ich, dann schon hier oder da Sachen gekauft, aber dann nicht sozusagen vielleicht in der Kategorie, wie wir unterwegs sind, die ja überprüfbar ist. Deshalb ist ja mein Ziel immer auch, die Künstler ins Museum zu bringen, weil das ist eine Instanz, die kannst du
nicht fälschen.
Die hat einen Standard, die hat einen Stellenwert. Ja, wenn jetzt habe ich hier diese Berliner Mauer über Heiner Wermühner, so ein, der ist Marktführer in irgendwelchen Beschichtungsmaterial, typischer Mittelständler. Der hat die dem Museum jetzt geschenkt, das habe ich in die Wege geleitet. Die steht da jetzt in der Öffentlichkeit, kann jeder angucken. Das ist ein Standard, den musst du erstmal setzen. Ne? Das ist aber auch, das Museum nimmt ja nicht alles. Du kannst denen ja nicht irgendeinen Crap schenken, sondern die haben dann ein Gremium, die sagen, okay, ist das gut genug? Ich meine, die sind auf der Biennale in Venedig gewesen und sind im MoMA und so. Das war jetzt keine Frage, ob das gut genug ist. Aber das ist ja auch etwas, was man dadurch ermöglicht. Und das ist ein kulturelles Erbe, was eine Relevanz garantiert, wenn du einmal in so einem Museumssammlung drin bist.
Gibst du viele Sachen so im Jahr von deinen Künstlern in die Auktionen?
Nee, gar nichts. Nee, wir verkaufen gar nicht. Wir kaufen in Auktionen. Wir kaufen in Auktionen.
Warum nicht? Also warum würde man noch, wenn, ist noch was übrig? Gebe ich es mal in Auktion?
Nee, ich würde das ja nicht an die geben, weil dann muss ich die ja bezahlen. Okay. Also dann müsste ich auch zu viel abgeben von meinem Auktionshäuser, das funktioniert so, du gibst denen das Bild, dann nehmen die 30% vom Käufer und 30% von dir und ich nehme ja sozusagen 50% vom Verkaufspreis. Also und bei einer Auktion weißt du natürlich auch nie, wie es läuft. Es kann gut laufen, kann schlecht laufen. Es ist eher so, dass ich in Auktionen kaufe, bei wichtigen Arbeiten oder auch bei manchmal nicht so wichtigen Arbeiten, wenn die dann in dem Preissegment so laufen, dass ich damit dann noch einen Schnitt machen kann, wenn ich die weiterverkaufen kann.
Das hast du dein Gespür. Du weißt, aber wenn ich du beobachtest viel Auktionen, dass du auf jeden Fall das zu dem Preis bekommen kann, das kriege ich sicher wieder los.
Genau, oder ich kaufe das, weil ich weiß, früher Arbeiten von irgendeiner Künstlerin oder einem Künstler sind unterbewertet und ich weiß, die Zeit kommt erst noch oder ich gehe davon aus, dass sie erst kommt. Oder ich sammle auf Vollständigkeit oder so. Aber diese, es ist ja so, dass du quasi dann, wenn du jetzt einen Künstler kaufst und es gibt einen Zweitmarkt in der Auktion und der weicht signifikant von dem Primärmarkt ab, dann drückt es natürlich auf den Primärmarkt. Wenn du in der Galerie 50.000 Euro dafür willst und in der Auktion gibt es 30 Ergebnisse, wo alles für einen Tausender weggegangen ist, dann stimmt ja was nicht. Und viele Galeristen, früher konntest du das nicht so sehen, ja, weil dann gab es irgendeine Galerie, irgendein Auktionshaus in London und dann hast du das nicht mitbekommen, weil es das Internet noch nicht gab und jetzt gibt es eben Preisdatenbanken und so, das kannst du alles einsehen und siehst, okay, da sind dann die Anfänger oft auch so, dass sie das natürlich nicht lesen können und glauben gleich, ah, guck mal hier, Jorinde Vogt kostet in der Galerie 60.000 Euro und in der Auktion 2 und sehen nicht, das ist, sieht so ähnlich aus, das eine ist aber ein Original und das andere ist eine 100er Auflage. Das macht natürlich einen riesen Unterschied.
Hast du diese ganzen Auktionator-Sachen und so verfolgt? Es gab ja mal auch oder auf den Versuch in der Digitalszene so Auktionshäuser nachzubauen, neu zu bauen.
Genau, und was der ja gemacht hat, glaube ich zumindest aus der Ferne mitbekommen zu haben, der hat ja eigene Lose teurer gemacht.
Ja, genau, deswegen ist er nachher auch irgendwie unter Druck gekommen.
Ja. Genau, und das ist ja das, was sozusagen, wollte ich gerade sagen, Leute kaufen in den Auktionen, weil sie natürlich meinen, das sei der originale Preis, was halt nur eventuell ist, weil ich biete auch mit.
Ja, genau.
Ja, weil ich will, was auch
den total, Preis hochtreiben,
ja. Nicht den Preis hochtreiben, nee, weil ich einfach sage, das ist ein wichtiges Wert,
oder so.
Wert, ja. Weil ich es noch teurer verkaufen kann, weil ich auch Kunden habe, die sagen, du, mir ist es total egal, wie teuer das ist, ich will das absolut Beste. Ist mir egal, wenn das jetzt 30% über Marktpreis liegt, ich will das Beste, weil ich weiß, und da hat er recht, in 50 Jahren spielt nur das absolute Top los die Rolle. Du kannst jetzt wenn du ein Bild hast von einem Künstler, der sehr teuer gehandelt wird, das ist schlecht, und du hast ein gutes Bild vom selben Künstler, dann sind es Tausende von Prozenten mehr, die du für die Top-Arbeit bekommst, als für die schlechte Arbeit. Und deshalb gibt es viele Kunden, die sagen, mir ist das wie mit Immobilien. Mir ist quasi der Premium-Zuschlag, den das jetzt kostet, egal, weil ich will einfach die beste Arbeit haben, auch wenn die jetzt das Doppelte kostet von irgendjemandem aus dem Zweitmarkt. Im Primärmarkt, der Künstler sagt, mein Bild kostet immer dasselbe. Quasi, auch wenn der Markt es jetzt nicht schön findet, und das ist eben, da geht es auch nicht darum, was mir gefällt, sondern wenn ich Kunden berate und sage, okay, pass auf, wir kaufen jetzt, keine Ahnung, einen Albert Oehlen, der jetzt auch seit einem Jahr oder so bei Gagosian ist, da geht es nicht darum, was ich jetzt persönlich irgendwie das Interessanteste finde, sondern da geht es darum, was ist die wichtigste Arbeit kunsthistorisch und damit dann auch prognostisch für den Kunstmarkt.
Was ist denn, wie ist denn generell so für dich jetzt, wenn man so eine Galerie betreibt, man kann die Galerie jetzt ja nicht so einfach verkaufen eigentlich. Oder gibt es da auch eine Zukunft? Also jetzt hast du auch gesagt, irgendwie jetzt habt immer größere Räume, was ihr dann in der Kirche habt, jetzt so einen, glaube 100-jährigen Pachtvertrag hier. Wie geht's denn jetzt weiter? Also machst du jetzt noch die nächsten 30, 40 Jahre diese Galerie hier oder muss man noch größer werden? Machst du eine in New York? Gibt es irgendwie dann doch jemanden, der kauft euch dann irgendwann Christie's oder Sotheby's, weil die an dich ran wollen und zahlen viel Geld dafür?
Also das gab's. Christie's hat man eine Galerie gekauft, das ist aber nicht besonders gut gegangen, weil es auch immer noch ein Konkurrenzverbot gibt auf Kunstmessen. Also die haben Hounshaw Venison damals gekauft. Das war ein ganz wichtiger Galerist, Anthony Doffey in Großbritannien, hat Gerhard Richter und so vertreten, Gilbert und George. Ich glaube, Galeristen haben immer ihre Zeit und können da quasi prägend sein, so wie Doffy das auch war, und dann ist es irgendwann vorbei. Also
du baust kein Business auf, das irgendwie lange Zeit überdauern kann.
Ich meine, ich habe ja Kinder, nicht zu wenig an der Zahl, aber die sollen machen, was sie wollen. Das gibt's aber durchaus. Also die Deutschlands größte Galerie, würde ich mal sagen, Sprüth Magers. Das ist eine interessante Geschichte. Das waren zwei Galerien, die haben sich zusammengetan. Und die Mutter von der Philomene Magers, die heißt auch Philomene Magers, die hat auch schon eine Galerie gehabt. Also man kann, der auch ein sehr großer internationaler Player ist, der David Zwirner, dessen Vater Rudolf Zwirner hat auch schon eine Galerie. Also das ist durchaus denkbar. Ich meine, wir betreiben die Galerie ja schon auch anders, als andere Galerien es tun. Das Haus eignet sich natürlich auch so ein bisschen wie so, es könnte natürlich auch mal ein Museum werden. Vielleicht könnte das, also quasi so Fondation Beierle, ist einigen Begriff, so ein wunderschönes Museum bei Basel. Das war Ernst Beierle, das war ein Galerist selber und Kunsthändler, der quasi, das ist seine Legacy, sein Erbe ist jetzt dieses Museum geworden.
Also einen typischen Startup-Weg gibt's nicht, dass man sagt, okay, da gibt's jetzt einen Käuferkreis oder man...
Ja, wir haben so Spin-Offs, die wir machen. Und zwar machen wir König Souvenir, das ist so ein Label, mit dem wir zum Beispiel diesen Europa-Pullover gemacht haben, mit dem der Wolfgang Ischinger aufgetreten ist. Das ist quasi Merchandise, das würden wir gerne noch stärker ausbauen und das ist zum Beispiel was, das kann man natürlich dann auch mal verkaufen. Und dann haben wir jetzt gerade eine neue Reihe gestartet, die nennt sich Edition König. Und zwar arbeiten wir da mit Verlagshäusern zusammen. Und jetzt haben wir quasi mit dem Handelsblatt gerade eine Edition gemacht und mit der Zeit eine mit Alisa Quadi. Jetzt kommt was mit der Vogue. Und das ist ein Geschäft, das wollen wir dann skalieren. Also wir gehen davon aus, dass wir da jetzt quasi in Deutschland gerade die Blaupause schaffen. Und das funktioniert eben so, dass dann das Medienhaus seinen Lesern ein Kunstwerk präsentiert. Das sind auch nicht nur Künstler von uns, sondern wir haben natürlich die ganzen Kontakte im Kunstbetrieb. Wir sagen dann, okay, Vogue, wir kennen dann die Zielgruppe, wir haben richtig eine Studie machen lassen, weil es geht nicht nur um Auflage, es ist ein Mix von Zielgruppe und Auflage. Dann es kann auch, es muss gar nicht so teuer sein zum Beispiel. Und dann entwickeln wir für deren Leserschaft mit einem Künstler zusammen ein Werk. Und dann wird das exklusiv an deren Leserschaft angeboten. Je nachdem, wie streng das mit den Compliance ist, machen die ein großes Editorial oder auch nicht. Und dann kann quasi der Leser, kommt in diesen Vorzug von dem Medienhaus, diese limitierte Edition oder so zu kaufen. Und das kann man dann eben genauso ansetzen auf, weiß ich nicht, den Großbritannien und so weiter.
Also das ist schon so ein Startup-Business angelegt.
Jetzt das ist jetzt gerade im Laufen, genau. Und okay. Und da geht's aber eben auch wieder darum, weil das ist wirklich was ich glaube, was auch, glaube ich, bei allen großen Geschäften immer die Grundlage ist, man muss irgendein echtes Anliegen haben. Und das ist die Kunst an die Leute bringen.
Sag mal ganz kurz, letzte Frage. Ich habe manchmal Sorgen mit meines Geschäfts, dass sich die Konjunktur abkühlen könnte. Du dir auch? Also dass du denkst, oh, jetzt, wenn jetzt irgendwie hier die Wirtschaft in eine Rezession rutscht, dann hat aber der mittelständische Unternehmer auch weniger Lust oder weniger Geld, Kunst zu kaufen. Wenn jetzt Firmen große Entlassungen vornehmen müssten oder wollten, dann gleichzeitig irgendwie zu einer Messe zu gehen oder so, das lässt man vielleicht auch sein. Also, oder sagst du, das ist relativ... Liest du die Wirtschaftsseiten dahingehend nicht?
Doch. Also ich glaube, dass wir eine sehr starke Wirtschaft sind. Also wir haben ja schon eine Krise hinter mir. Ich mache das ja schon eine Weile, beziehungsweise zwei. Angefangen habe ich meine Galerie in der, und das war für die Kunstbetrieb hart, die erste neue Marktkrise.
Da kommt man, ja.
Weil das waren viele Leute, die da einfach investiert haben und da Geld verloren haben. Gar nicht, dass die aktiv im Geschäft waren, aber da war erstmal richtig Sense, was für mich gut war, weil ich glaube, es ist gut, in Krisenzeiten ein Unternehmen zu gründen, weil dann ist nicht so schlimm, wenn nichts läuft, weil am Anfang läuft eh nichts. Zumindest im Einzelhandel, was ich ja bin quasi. Und dann hatten wir diese große Lehman Brothers und da sind wir erstaunlich gut durchgekommen. Wirklich, also da musste ich auch haben wir uns verkleinert, mussten, da hatte ich schon damals auch zeitweise sehr viel Mitarbeiter, das mussten wir dann reduzieren. Das haben wir gut hinbekommen, weil es ist natürlich so, dass die meisten Leute aus Leidenschaft kaufen. Und es ist auch mittlerweile ein Asset, was, wenn du wirklich was Besonderes hast, dann gibt es dafür immer einen Markt. Und ich bin aber auch natürlich in der Situation, dass ich mich ganz gut aufgestellt habe. Wir haben ja hier mit der Immobilie die Möglichkeit, immer größer und kleiner zu werden. Also wir haben jetzt, das ist ja unseres. Und wenn wir im Moment wollen wir eigentlich eher mehr Flächen von den Mietern zurückhaben, weil wir die für uns selber brauchen. Aber wenn es eben dann nicht mehr so gut läuft, könnte man sich dahingehend verändern. Aber ich denke, dass das interessanterweise, obwohl man Kunst überhaupt nicht braucht, braucht man Kunst immer.
Okay. Letzte Frage, weil das habe ich die auch schon im anderen Podcast mit Joko drüber reden hören. Banksy, so einer der Künstler, den irgendwie zumindest ein Name, den viele kennen, auch, glaube ich, gerade unserer Generation, und es kriegt sehr viel Presse. Du bist aber kein großer Fan.
Ich finde es gut, aber das ist, ich finde es vor allem sehr, sehr interessant. Also ich finde, aber es ist im Prinzip eigentlich mehr Marketing als irgendwas anderes. Und das finde ich aber auch interessant daran. Also es geht ja weniger um das, was du am Ende wirklich siehst, sondern mehr darum, wie das Ganze vermittelt wird.
Eigentlich ist es ein Marketingstar.
Genau, ja. Und das finde ich, ich meine, ich selber muss bei mir auch mal aufpassen, quasi, es muss im Verhältnis bleiben, dass es noch genug um die Kunst selber geht, ne? Aber es ist quasi, das siehst du ja in den Zeitungen, die schreiben lieber über irgendwelche Sensationen oder Höchstpreise als über Inhalte. Und da musste quasi die, ich sehe das immer so trojanisches Pferd mäßig oder Poison Candy. Interessant ist auch Kors zu betrachten, der ja quasi
anderer Street Artist,
der jetzt bei einer sehr etablierten Galerie New York untergekommen ist, also quasi der jetzt aus dem Underground ist in die Elite, wenn man so will, geschafft hat, und das kommt einfach durch den Marktpreis. Und ich glaube, dass der Kunstbetrieb lange und zum größten Teil immer noch viel zu arrogant ist, was quasi die großen Tendenzen in der großen Bevölkerung angeht. Und das, was mich bei Banksy nur so ein bisschen nervt, ist, dass der quasi sich so als Outsider gibt, aber natürlich ganz genau die ganze Zeit diese ganzen, genau, also eben dieses Marketing total bedient. Und das finde ich sehr geschickt. Aber es ist eben so.
Lässt deine Kunst, hattest du erzählt, auch registrieren. Das heißt, wenn man Banksy kaufen möchte, dann ist das alles professionell gehandelt. Das ist jetzt nicht zufällig oder so.
Genau, was auch gut ist, weil sonst gibt's, also Markt braucht immer, also bei einer Fotografie zum Beispiel, das sind ja Auflagen. Und das muss, die müssen auch so irgendwie, daran muss man sich dann auch halten. Und dafür steht man ja auch mit seinem Namen, dass man sich dran hält. Weil ansonsten ist der Wert weg, wenn es mehr davon gibt, als man sagt. Und das ist auch gut, dass der Banksy das macht, aber es ist eben, wenn er wirklich nicht den Markt mitmachen wollen würde, dann würde er ja keinen Wert darauf legen, dass es eine Marktstabilität gibt.
Also
er ist ja wie eine Notenbank. Wenn man sagt, ich bin Anarchist und ich will, dass es keine Geldregulierung gibt, dann drucke ich Geld. Unlimitiert. Dann ist das Geld, interessiert es nur keinen mehr. Und das ist das, was er natürlich erkannt hat, dass wenn er nicht sagen würde, okay, das ist jetzt ein Original von mir und das nicht, dann wäre die Faszination weg.
Okay. Lange Reise durch deine Unternehmergeschichte, durch die Kunstwelt, durchs Marketing am Ende. Wer dir folgen will, kann da, glaube ich, immer weiter Storys sehen. Ich hoffe, wir erleben dich demnächst an der einen oder anderen Stelle weiter bei uns irgendwie rund um OMR. Würde mich sehr freuen.
Ich mich auch.
Und vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du da warst.
Alles klar. Ciao, ciao.
Bevor alles vorbei ist, Hinweis auf unsere neue OMR Academy. Wir haben angefangen mit E-Learning. Also man kann bei uns jetzt, ohne vorbeikommen zu müssen, in 10 Wochen an einem E-Learning-Kurs teilnehmen mit 2 bis 3 Wochenstunden Lernaufwand. Was kann man lernen? Man kann als erstes Modul alles lernen über Facebook und Instagram, wie man da Anzeigen schaltet, wie man targetet, also sowas, wie man quasi der Experte wird für kostenpflichtige Kampagnen auf Facebook und Instagram. Wir würden uns freuen, wenn ihr Bock habt, unsere OMR Academy einfach auszuprobieren. Die Seite dazu heißt omr-academy.de.